Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding. Ihren 70. Geburtstag feiert die Deutsche Presseagentur zwar erst im August, aber dann sind Sommerferien und auch das politische Berlin macht mal Pause. Und deswegen hat einer heute schon mal gratuliert, Bundespräsident Steinmeier.
Wenn wir heute, 7 Jahrzehnte nach Inkrafttreten des Grundgesetzes und der Gründung der dpa, nach den Gründen für das Gelingen unseres demokratischen Weges trotz der erlebten Abgründe der Diktatur fragen, dann ist eben die Deutsche Presseagentur ein Teil der Antwort. Oder etwas pathetischer, sie hat viel zum Gelingen dieser Demokratie beigetragen. Dafür gebührt ihr unser Dank und auch der Dank des Bundespräsidenten, meine Damen und Herren.
Ein Wir über uns ist im Nachrichtenjournalismus aus gutem Grund verpönt. Wer die Meldung schreibt, ist unwichtig. Wichtig ist ihr Inhalt. Das war bei der dpa nie anders. Vielleicht außer am 1. September 1949. Die Agentur hatte sich 2 Wochen vorher gegründet und setzte ihre erste Meldung ab. Die Pflege der objektiven Nachricht und die Unabhängigkeit von jeder staatlichen, parteipolitischen und wirtschaftlichen Interessengruppe werde das Merkmal der neuen Agentur sein, versprach die dpa in ihrer ersten Meldung. Heute, 70 Jahre später, liefert dpa das Grundrauschen für die meisten Nachrichten. Agenturen in diesem Land. Daniel Buß hat reingehört.
Der Newsroom der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Auf einer Länge von 150 Metern stehen 270 Schreibtische. Der Begriff Nachrichtenfabrik, hier passt er. Was könnte für Zeitungen, Radio- und Fernsehsender sowie Online-Portale gerade wichtig sein? Die Abstimmung mehrfach am Tag in der Konferenz.
Ja, die Iran-Krise, ne? Das wird uns auf jeden Fall begleiten. Wir werden ein Stück für den Revolutionsgarten machen.
dpa hat Büros in aller Welt mit etwa 1000 Journalisten. Geschwindigkeit spielt im Nachrichtengeschäft eine besondere Rolle. dpa arbeitet schon seit Anfang der 80er Jahre vernetzt, damals stolz präsentiert in einem Imagefilm.
Die Möglichkeiten, die die moderne Elektronik bietet, sind verblüffend. Verbessern und löschen ohne Radieren. Artikel ändern in Sekundenschnelle.
Die Vernetzung ist längst alltäglich und birgt für die Agenturjournalisten auch Risiken. Im Internet kann jeder Fälschungen verbreiten. Vor 10 Jahren machte dpa damit eine besonders schmerzliche Erfahrung.
Less than an hour ago, we believed a suicide bombing took place.
Über das Netz, flankiert von Anrufen, erreichten dpa Bilder eines vermeintlichen Nachrichtensenders aus den USA. dpa meldete einen Terroranschlag, den es nie gab. Angerufen hatten Schauspieler. Sie haben Internetseiten und Videos gefälscht. Sven Gößmann, seit 5 Jahren der Chefredakteur der dpa.
Ich war noch nicht bei dpa. Ich habe es nur so erzählt bekommen, dass es der Weckruf war, der vielleicht auch nötig war, weil man natürlich häufig zu sehr vertraut hat.
Heute beschäftigt Gößmann ein ganzes Verifikationsteam. Es checkt das Material, das die Agentur etwa über soziale Netzwerke erreicht. Doch die nächste Prüfung steht schon bevor. Sogenannte Deepfakes. Fälscher legen Politikern oder Konzernchefs nach Belieben Worte in den Mund. Moderne Technik baut Stimmen und die Gesichtszüge fast perfekt nach.
Wir müssen uns alle dafür fürchten, wir als Nachrichtenmacher bzw. Nachrichtenübermittler, aber auch die Empfänger solcher vermeintlichen Nachrichten, weil da ist natürlich der Manipulation Tür und Tor geöffnet.
Zusammen mit Forschern etwa des Fraunhofer-Instituts arbeitet dpa an der nötigen Technik, um Deepfakes zu erkennen. Vermutlich braucht der Chefredakteur auch weitere Faktenchecker.
Das alles kostet. Journalismus ist nie umsonst.
Die Digitalisierung fordert dpa auch wirtschaftlich. Nach dem Krieg wurde die Agentur als Genossenschaft gegründet. Sie gehört fast 200 Rundfunkanstalten und Zeitungen. Die Zeitungen zahlen nach Auflage, die geht jedoch seit Jahren zurück. dpa-Geschäftsführer Peter Kropp schmarrnt, diese Entwicklung schlägt auch auf dpa durch.
So dass wir in unseren Kernbereichen wie auf einer schiefen Ebene weniger Umsatz machen. Das kommt aus dem Entgeltmodell heraus. Deswegen ist es so wichtig, in anderen Bereichen zu wachsen.
Das sind Informationsdienste für Wirtschaft und Politik und auch das Verbreiten von Pressemitteilungen. Und auch aus dem Silicon Valley kommt Geld. Facebook kauft Faktenchecks. So ist der Kampf gegen Desinformation und Deepfakes für die dpa ein Geschäft mit Zukunft.
Daniel Buß hat die Deutsche Presseagentur zu ihrem 70. Geburtstag besucht. Seit genau einem halben Jahr ist Jair Bolsonaro Staatspräsident Brasiliens. Mit seinem Amtsbruder in Washington versteht er sich prima. Biden, Trump und Bolsonaro ist diese Sache mit der Presse- und Meinungsfreiheit nicht wirklich zu vermitteln. Biden ist es am liebsten, wenn Journalisten nicht zu intensiv nachfragen können, wenn der Präsident spricht. Kann man jetzt schon sehen, wie sich die Amtsübernahme Bolsonaros auf die Journalisten in Brasilien auswirkt? Schauen wir nach Bahia, ganz im Osten des Landes. Wo einst weite Urwaldflächen waren, wird heute Soja angebaut, soweit das Auge reicht. Ende Mai wollte ein Kamerateam der ARD für den Weltspiegel dort filmen, zeigen, wie die Verteilung von Land, Macht und Geld jetzt so läuft. Bis unerwarteter Besuch kam, wie mir der Fernsehjournalist Matthias Ebert vor dieser Sendung erzählt hat.
Als wir dort gedreht hatten mit Kleinbauern, marschierten plötzlich 4 bewaffnete Männer ein. Sie haben sich nicht ausgewiesen als Milizen oder Polizisten, also wir wussten nicht, um wen es sich handelt. Sie hatten Maschinengewehre in der Hand und sie haben uns aufgefordert, unsere Dreharbeiten einzustellen, mit dem Finger am Abzug. Wir haben dann für 2 Stunden bis zur Dunkelheit aufhören müssen zu drehen und wurden einfach in unserer Arbeit gehindert. Die Männer haben sich erst im Nachgang herausgestellt als Polizisten, die in einem angeblichen Spezialeinsatz, so nannten sie das, unterwegs sein. Hatten keinen Durchsuchungsbefehl, keinen richterlichen Beschluss und haben dadurch aus unserer Sicht nach dem jetzigen Stand einfach auch wirklich keine rechtmäßige Aktion dort durchgeführt. Und das haben wir so noch nicht erlebt. Es ist wirklich so ein Bild vom Landkonflikt und von den Drangsalierungen, denen auch die Kleinbauern dort ausgesetzt sind, das für uns auch sehr erschreckend ist.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Militärpolizisten es speziell auf Sie, auf die Vertreter ausländischer Presse abgesehen hatten?
In dem Fall gehen da die Meinungen in meinem Team auseinander. Die einen glauben, dass die Militärpolizei absichtlich kam, weil sie wussten, dass wir dort sind. Wir hatten dort auch schon ein wenig gedreht davor. Ich behaupte, dass sie durch Zufall auf uns trafen, denn sie haben kein Interesse im Grunde vor Kameras zu laufen. Wir haben ja auch weiter gedreht, haben auch Bilder davon. Das ist eben Alltag für viele Journalisten im Amazonasgebiet, in Gebieten, wo über organisierte Kriminalität berichtet wird, über Korruption. Das sind die Gebiete, wo am ehesten Journalisten Probleme bekommen, wenn sie recherchieren, wo sie drangsaliert werden und wo sie auch extremen Druck bekommen von mächtigen Gruppen.
Also diese Drangsalierung ist für Sie nicht neu in Brasilien. Das hat jetzt nicht unmittelbar etwas damit zu tun, dass das Land seit einem halben Jahr einen neuen Präsidenten hat, der sich ja durch seine aggressive Art, sein aggressives Verhalten gegenüber der Presse schon einen Namen gemacht hat.
Man spürt das immer schon. Es war immer schon schwierig in Brasilien, auch für Aktivisten und auch für Menschenrechtler ihre Arbeit zu machen. Was wir jetzt erleben seit dem Amtsantritt von Jair Bolsonaro ist, dass es zugenommen hat. Das sehen auch Organisationen wie Reporter ohne Grenzen so, dass sozusagen die Rhetorik dieses rechtsextremen Präsidenten gleichzeitig sich niederschlägt auf die Arbeit in den verschiedenen Regionen Brasiliens. Die Söhne Bolsonaros sind immer wieder dabei, die Medien zu verunglimpfen. Sie ziehen über die Medien her, behaupten, alle Medien seien kommunistisch, das Feindbild der Bolsonaro-Familie, und behaupten dies sogar von doch wirklich traditionell konservativen Medien, wie dem Globo-Konzern hier in Brasilien. Auch der wird als kommunistisch dargestellt und als extrem links, was natürlich nicht den Tatsachen entspricht. Das heißt, die Agitation gegen Medien und gegen Journalisten, die ist stärker geworden seit dem letzten Jahr. Und es hat auch nicht aufgehört, das ist in den sozialen Netzwerken anzutreffen. Und so gibt es auch immer wieder Morde an Journalisten und eben Journalisten, die in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Wir reden dabei nicht von mexikanischen Verhältnissen, wo wirklich sehr, sehr viele Journalisten, gerade Lokaljournalisten, umkommen. Aber Brasilien ist nicht umsonst auf Platz 105 der Rangliste von Reporter ohne Grenzen und ist eben ein Land, das von Reporter ohne Grenzen das rote Label bekommen hat, also eine eingeschränkte Pressefreiheit.
Rechnen Sie damit, dass sich Ihre Arbeitsbedingungen für Sie als Vertreter eines ausländischen Mediums verschlechtern unter Bolsonaro?
Das ist noch nicht ganz absehbar. Brasilien ist immer noch ein Land, in dem doch große Freiheiten herrschen. Wir haben eine freie Presse, wir haben Meinungsfreiheit. Zu sehen wird es dann daran sein, ob zum Beispiel Visa von Journalisten, die hier arbeiten, verlängert werden. Journalisten, die kritisch sind, da gibt es auch deutsche Journalisten, die auch auf Brasilianisch, auf Portugiesisch veröffentlichen, kritische Kommentare und Berichte veröffentlichen, die sich mit der Regierung Bolsonaro auseinandersetzen. Sollten deren Visa-Anträge nicht verlängert werden, dann sprechen wir von kleinen Stellschrauben, die da versucht werden zu drehen. Wie und wann das kommen könnte, ist noch nicht absehbar.
Medias Res. 3 Fragen an
Maria-Lies Schulz, Autorin und bildende Künstlerin.
Was läuft gut in den Medien?
Vielleicht, dass man auf Sachen aufmerksam wird, die man sonst nicht gesehen hätte. Also, dass teils auch Filme oder Bücher besprochen werden, auf die man so nicht gekommen wäre und dadurch dann Freiraum oder was Neues entdecken kann.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ich glaube, die Besetzung. Also, wie ist da die Struktur oder was sind da für Charaktere oder auch für Abschlüsse oder woher stammen die Leute? Und ich glaube, das ist immer noch viel zu einheitlich. Also, das ist nicht unbedingt das Bild von Deutschland, was da wiedergegeben wird in den Medien. Das ist mir manchmal doch ein bisschen zu viel Anzug.
Und bei Ihnen?
Ich verwende die Medien vielleicht auch manchmal zu sehr, um nachzuschauen, was andere machen. Ich glaube, das kann auch nachteilig sein. Also vielleicht ist es gut, sich zu informieren, aber auf der anderen Seite sollte man auch bei seinen eigenen Sachen bleiben. Und da können die Medien einen schon schnell auch zerstreuen.
Es gibt nicht viele Themen, mit denen man Menschen im Moment so aufregen kann wie mit dem Thema gendergerechte Sprache. Aber diese Diskussion ist da und sie geht offensichtlich auch nicht wieder weg. Wie selbstverständlich sind Generationen von Journalistinnen und Journalisten davon ausgegangen, dass sich beide Geschlechter angesprochen fühlen, wenn sie von Ärzten, Busfahrern oder Ministern schreiben. Im Journalismus geht es immer um gute Sprache, um Ästhetik, kurz, knackig und verständlich. Aber was nicht gesagt wird, wird auch nicht verstanden. Wie geht das also? Alle meinen und von allen verstanden werden. Das Portal genderleicht.de vom Journalistinnenbund sucht jetzt nach Lösungen. Könnte man nicht einfach immer Ärztinnen und Ärzte, Busfahrerinnen und Busfahrer sagen und dann ist alles gut? Habe ich Rebecca Beerheide, eine der Gründerinnen, gefragt.
Ich glaube, es gibt viele Medien, die sind schon relativ fortschrittlich, was das Gendern angeht, beziehungsweise die Doppelnennungen. Da gibt es ja immer mehr, die das machen. Und es gibt aber noch genügend, vor allem im Printbereich, die das eben nicht machen. Vorbehalte gibt es vor allem eben bei dieser Doppelnennung darüber, dass Texte, vor allem geschriebene Texte, viel länger werden und gesprochene Texte sich einfach das nicht mehr so gut anhört. Gleichzeitig muss man ganz klar sagen, wenn wir beide Geschlechter nicht adressieren, dann fühlen sich Frauen einfach nicht mitgemeint. Und das kann man in wirklich vielen Studien belegen, wenn man nur von Ingenieuren sprechen, dann denken viele Mädchen oder Kinder und Jugendliche und auch Frauen insgesamt, egal welchen Alters, dass es diesen Beruf vielleicht für Frauen gar nicht gibt. Und ich glaube, dass wir das einfach auch als Medien dann schon auch darstellen müssen, dass es eben mindestens zwei Geschlechter gibt. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir Genderleicht als Journalistinnenbund jetzt aufgelegt haben, dass wir sagen, wir wollen hier eine gendersensible Medienarbeit unterstützen für die Redaktionen und fördern auch in irgendeiner Weise. Und das ist eben aber nicht nur um die Doppelnennungen geht von Berufen oder von Bezeichnungen, sondern das Gendern fängt ja schon viel, viel früher an in der Medienarbeit.
Jetzt habe ich eben gerade bei mir selber gemerkt, als ich Ihnen die Frage stellte, kann man jetzt nicht einfach immer Ärztinnen und Ärzte, Busfahrerinnen und Busfahrer, Ministerinnen und Minister sagen? Sie haben es danach ja auch gesagt, die Texte werden länger und sie klingen irgendwie blöd. Welche Lösung kann es da geben?
Da kann es ja sehr unterschiedliche Lösungen geben, so dass man zum Beispiel neutral formuliert, dass man versucht, sprachlich so zu agieren, dass man eben jetzt nicht immer sagen muss, es gibt diesen Beruf oder diese Funktion in zwei Geschlechtsformen im Deutschen, sondern man kann da eben neutrale Beispiele raussuchen. Das zeigen wir eben auch auf der Webseite, was es da gehen könnte.
Fällt Ihnen was ein zum Thema Ärztinnen und Ärzte, Busfahrerinnen und Busfahrer?
Medizinberufe kann man zum Beispiel sagen oder Angehörige von Medizinberufen, wobei dann wäre man bei Ärztinnen und Ärzten wieder nicht ganz präzise, weil Medizinberufe sind natürlich auch noch alle anderen medizinischen Berufe, die rundum Ärztinnen und Ärzte sind. Also das muss man dann sehr genau in den Kontext schauen. Also wenn man anfängt mit dem Gendern in der Medienarbeit, in seinen Texten, in seinen Hörfunkstücken oder auch in den Fernsehstücken, dann kommt man ziemlich schnell auf den Punkt, dass man sehr tief gehen muss. Also dass man wirklich dann mit der Sprache kreativer umgehen muss, mit der Art und Weise, wie man auch recherchiert, anders umgehen muss. Das heißt also mehr Blickwinkel reinbringen muss, Protagonistinnen und Protagonistenauswahl und aber eben trotzdem auch bei diesem Innen- und Nicht-Innen sozusagen, also Bürgerinnen und Bürgern oder eben auch Politikerinnen und Politiker, muss man auch aufpassen, ob denn in dieser einen Politikergruppe überhaupt Frauen dabei sind.
Ja.
Also wenn Sie zum Beispiel über Innenminister
berichten.
Da steckt
die Tücke im Detail.
Ja, genau. Wenn Sie zum Beispiel über Innenminister berichten, dann bringt es nichts, wenn Sie sagen, die Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister, weil dann sind wir falsch. Denn da in dem Moment, es gibt keine Innenministerinnen in Deutschland. Und da können Sie dann ganz schnell sehen, also man muss dann, das heißt, man kann nicht einfach eine Schablone über einen Text ziehen und sagen, ach, das machen wir jetzt überall das Innen hinten dran und dann ist schon fertig.
Ja.
Nein, man muss dadurch eben viel, viel stärker sehr, sehr intensiv sich Texte anschauen oder eben auch Recherchen schon und Konstruktionen von Geschichten, dass man eben sagen kann, jetzt wir gendern, also einfach mal eine Schablone drüber ziehen, ist nicht alles, sagen wir es mal
Frau
so.
Frau Beerheide, Sie unterscheiden auf Ihrem Portal zwischen Sprechen und Schreiben. Warum?
weil es natürlich Hörfunkmedien gibt und Printmedien. Und wir denken, da, obwohl man auch bei Hörfunk natürlich vorher seinen Text aufschreibt, gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten zu schreiben beim Gendern und eben zu sprechen. Und wir haben eben Sprechbeispiele, um das eben zu hören auf der Seite, wie das klingen würde und auch zum vielleicht selber üben. Und beim Schreiben ist natürlich immer dieses Thema dabei, dass ein Text möglicherweise länger wird dadurch, dass man einfach immer überall das Innen hinten dran hängt oder eine Doppelnennung macht. Und da haben wir einfach die beiden Medienarten unterschieden, dass man eben sich anschauen kann, wie wäre das gesprochen und wie wäre das geschrieben.
Ich habe auf Ihrer Seite gesehen, dass Sie da so Hörbeispiele zum Thema Binnensternchen geben. Manche Kolleginnen und Kollegen benutzen das ja schon. Sie sprechen also eine Pause im Wort, beispielsweise bei ApothekerInnen.
Richtig.
Wenn ich mich in die Hörerinnenperspektive versetze, die ich ja nun auch mal bin, ich mache ja nicht nur, sondern ich höre ja auch oft, dann bin ich erstmal eine halbe Minute damit beschäftigt, das zu sortieren und ich höre gar nicht zu. Mich irritiert diese Aussprache ApothekerInnen so sehr, dass ich gar nicht mehr an den Text, gar nicht mehr diesem Text dieser Moderatorin oder des Moderators zuhöre. Welche Tipps haben Sie, damit gendergerechte Sprache auch noch gut klingt?
Ja, das ist richtig, was Sie beschreiben. Das sehen wir natürlich auch definitiv. Also ich selber als Hörerin muss mich da natürlich auch gelegentlich dran gewöhnen. Deshalb sagen wir auch, wir geben jetzt keine Vorgaben auf dem Portal, sondern geben Anregungen, wie man es verbessern könnte. Und ich glaube, jedes Medium muss dann schauen, wie passt es für uns am besten. Also ist zum Beispiel eben auch in der geschriebenen Sprache ein Gap geschrieben mit Unterstrich oder machen wir eben die Doppelnennung oder auch das Sternchen. Oder wir haben auch auf der Webseite 10 andere Möglichkeiten. Es gibt ungefähr 20 Ideen, was man da machen kann. Aber ich denke mal, das muss jedes Medium für sich selber finden. Und ja, auch für die Hörerinnen und Hörer wird es eine Gewöhnung sein müssen, sich eben auch an dieses Gap zu gewöhnen. Also da muss man eben auch ein bisschen, je nach Programm und welche Zielgruppe das jeweilige Programm hat, sich so ein bisschen anpassen und auch vielleicht vorsichtig damit umgehen. Ja.
Frau Berheide, ich danke Ihnen. Mit Rebecca Berheide vom Journalistinnenbund habe ich schon vor der Sendung gesprochen, sodass wir das Gespräch im Medias Res Online-Portal bereits aufarbeiten konnten. Eine Zusammenfassung gibt's unter deutschlandfunk.de/mediasres.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
In unserer Reihe Neues von nebenan zeigen wir, wie Lokaljournalismus funktionieren könnte oder bereits funktioniert. MeineSüdstadt.de, für viele, die aus Köln kommen, ein stehender Begriff bereits, ist so ein Beispiel. Hier gibt es hyperlokalen Journalismus im Internet. Ganz nah dran an den Lesern und immer verfügbar. Sebastian Wellendorfer mittendrin im Fädel.
Köln-Südstadt, Freitagvormittag. Jung, bunt, gentrifiziert, aber dennoch urig kölsch. Gerade das macht dieses Fädel so beliebt. Zwei Männer kommen uns mit einer Gruppe Kindergartenkinder entgegen.
Da gibt es hier wirklich viele von.
Viele Tagespapas?
Mhm. Hier siehst du die oft mit den Bollerwagen rumfahren.
Judith Lewold ist Journalistin und Redaktionsleiterin von meinesüdstadt.de, ein hyperlokales Stadtmagazin.
Jetzt sind wir hier in der Merowinger Straße, eine der beliebtesten Straßen in der Südstadt. Was sind so die Themen, die hier so auf der Straße aktuell liegen?
Hier sind wirklich Geschäftseröffnungen und Schließungen ein Riesenthema. Brigittes Bütchen, das ist so ein Bütchen, was eine alte Frau betrieben hat, die dann irgendwann das alles nicht mehr so richtig mitgeschnitten hat. Und dann wurde das Sortiment mies und sie konnte die Miete nicht bezahlen und sie sollte da rausfliegen, aber es war ihr Lebenselixier. Da sind die ganzen Nachbarn hier eingesprungen, zusammen mit der kleinen Karnevalsgesellschaft Ponyhof, vorwiegend junge Leute. Die haben dann das Bütchen renoviert, Geld gesammelt für einmal komplett den Laden wieder voll machen. Und jetzt hat die sich wieder bekrabbelt und jetzt läuft das Ding wieder richtig gut. Also solche Sachen passieren hier.
Das sind alles Themen, die dann auch auf meinesüdstadt.de stattfinden würden.
Absolut, absolut finden die statt. Ne?
Meinesüdstadt.de gibt es seit 2010, damals als reines Nachbarschaftsportal gegründet. Wer kann helfen? Wer wohnt hier eigentlich? Was treibt die Nachbarn so um? Mittlerweile gibt es 2 Redaktionsleiter und 12 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum heutigen Redaktionstreffen in einem Hinterhofraum kommen aber nur wenige. Ist auch nicht notwendig, denn Entscheidungen fallen hier nicht am Ende langer Sitzungen oder werden den Vorgesetzten zum Abnicken vorgelegt.
Wir kriegen einen Anruf. Soll ich das machen? Ja, mach, dann geht er los und macht.
Redaktionsleiter Stefan Rahmann.
Wir machen im Unterschied zu den Tageszeitungen relativ wenig Terminjournalismus. Und deshalb sind wir A, unabhängiger, B, flexibler und C, interessanter.
Ich finde das eben eine unheimlich gute Spielwiese, um auch was auszuprobieren und um auch zu testen. Interessiert die Leute Politik? Interessieren die Leute unsere Beobachtungen, die wir in der Politik machen, wenn wir an einem eher trockenen Thema dranbleiben? Und Wir haben halt keine Redaktionsleitung, die uns sagt, nee, das will ich eher nicht, nee, das hatten wir schon mal oder pack da noch das und das rein. Das können wir ja alles frei entscheiden. Und deshalb kommt es eben zu Texten, die sonst nirgends erscheinen würden, die dann aber trotzdem sehr erfolgreich sind.
Kleine Redaktionen, Flexibilität, Spontanität und flache Hierarchien. Ein Erfolgsgeheimnis der hyperlokalen Online-Medien. Aber die andere Stärke ist die spezifische Fachkompetenz. 12 freie Kolleginnen und Kollegen, die alle in der Südstadt leben und arbeiten. Kein großer Sender und keine größere Zeitung kann sich so ein engmaschiges Reporternetzwerk leisten. Und damit verpassen sie aus Sicht von Stefan Rahmann und Judith Lewold mehr als nur relevante Themen.
In den 70er Jahren hieß es Willi wählen und alle waren SPD. Das ist alles sehr viel differenzierter geworden und die Leute kümmern sich mehr um die Dinge, die vor ihrer Haustür passieren.
Die Leute engagieren sich gegen Müll, gegen Rassismus. Die fangen an, ihre Stadtviertel, den öffentlichen Raum zu erobern und zu gestalten und haben damit einfach auch politische Anliegen, die sie vor ihrer Tür umsetzen und wo sie auch viele mit einbeziehen, die sonst hinten rüberfallen. Und das, finde ich, wird von den Leitmedien zu wenig beachtet, weil die eben nicht ins Kleine gehen. Und da sehen wir dann eben auch regelmäßig, dass die Tageszeitungen exakt das abschreiben, was sich bei uns in der Facebook-Gruppe tut oder wahlweise eben auch die Artikel oder Meldungen, die wir dazu meistens vorher schon online gestellt haben.
MeineSüdstadt.de finanziert sich durch Werbeeinnahmen, lokale Unternehmen, die auf der Seite Anzeigen schalten und so minimale Honorare ermöglichen. Aber weder freie Mitarbeiterinnen noch Redakteure können davon leben.
Ich sag mal Taschengeld, weil es eben nicht mehr Partner gibt. Das ist halt dann die Grenze des Hyperlokalen. Da sind halt auch nur so und so viele Unternehmen, die dann sich als Partner beteiligen könnten oder wollen.
Und dennoch wächst das Portal, zumindest was Zugriffszahlen und Reichweite betreffen. Aber andererseits 2 Stunden Redaktionssitzung, viele Wochenstunden Recherche, Telefonate und Textabnahme nur für ein Taschengeld? Was treibt die Journalistinnen und Journalisten an?
Ich finde, dass wir hier besseren Journalismus machen, als an vielen Stellen in Köln gemacht wird.
Also ich würde nicht sagen, wir machen in allem den besseren Journalismus, aber ich glaube, die Auswahl der Themen, das worauf guckt man?
Und das ist meine Motivation, Teil davon zu sein. Einfach den Leuten was zu bieten, was sie sonst nirgends bekommen und hinter dem ich auch stehen kann.
Sebastian Wellendorf über guten Lokaljournalismus, der aber erst noch beweisen muss, dass man davon auch gut leben kann.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Susanne Will, ich bin die Redaktionsleiterin der Saale-Zeitung in Bad Kissingen. In unserer morgigen Titelgeschichte geht es um die Kissinger Hütte, Anlaufpunkt für viele Wanderer seit über 100 Jahren. Die Hütte muss saniert werden. Dem Rhön-Club fehlen dafür 300.000 Euro an Spenden. Bislang läuft es ganz gut, allerdings es fehlen noch gut 150.000 Euro.
Um André Richauds Roman Der Schmerz geht es gleich im Büchermarkt. Nach den Nachrichten und Verkehrsmeldungen um 16.10 Uhr, Medias Res, gibt es wieder morgen um 3:45 Uhr. Bettina Schmieding dankt für ihr Interesse.